Ich habe schon öfters gesagt, dass das Predigen manchmal ein gefährliches Geschäft ist. Und da sind verschiedene Dinge, die damit zusammenhängen. Ich meine, es ist nicht zu erwarten, dass alle immer das so toll finden, was man sagt. Aber eins, was ich auch diese Woche besonders feststellen musste, ist, dass der Prediger manchmal, naja, will man es positiv sagen, sich selbst voraus ist. Also letzte Woche habe ich angekündigt, ich beginne mit einer neuen Predigtreihe über die Frucht des Geistes und bin dann, wie das in der Liste, die wir in Galaterbrief Kapitel 5 finden, gleich mit der Liebe eingestiegen. Nun, logische Anfangsstelle. Allerdings ist mir auch bewusst geworden, dass einiges mehr dazu gehört und dass es eigentlich ein bisschen mehr Hintergrund Bedarf hätte und ein bisschen mehr Umrahmung dafür. Und wenn es mir gestattet, würde ich versuchen, das an dieser Stelle nachzuholen. Als ich die Reihe erst konzipiert habe, habe ich einfach die neuen Merkmale, die im Galater 5, 22, 23 zu finden sind, bei neun Sonntagen eingetragen. Aber musste feststellen, eigentlich bietet es sich besser an, ein bisschen anders ranzugehen. Nun, die Frucht des Geistes ist etwas, was wir in zwei kurzen Versen aufgezählt finden. Aber Paulus hat es sich nicht so vorgestellt und hat es nicht so geplant, dass diese neuen Merkmale einfach für sich herausgezogen werden. Ich meine, die sehen toll aus auf einem Poster, vielleicht auf einem T-Shirt oder sowas. Aber für den Paulus ging es nicht darum, dass diese zwei Verse rausgezogen und nur für sich behandelt werden. Sie kommen in einem bestimmten Zusammenhang vor. Die sind, wie schon erwähnt, in dem Galaterbrief. Nun, der Galaterbrief, muss man ganz ehrlich sagen, ist nicht unbedingt, was man als leichte Kost bezeichnen könnte. Fakt ist, Paulus ist richtig scharf geworden in vielen Formulierungen, die er in diesem Brief verwendet hat. Er hat an die Gemeinden in Galatien geschrieben. Das habe ich jetzt in der Mehrzahl gesagt, weil Galatien ist nicht eine Stadt oder ein Ort, sondern das ist ein Gebiet. Und Paulus ist da gewesen, der hat die Gemeinden gegründet, der hat Jesus verkündigt und ihnen das Evangelium gebracht. Und das hat er sowohl bei Juden wie bei Heiden. Also Heiden, das sind Leute, die nicht Juden sind, also Leute wie du und ich. Er hat von Jesus erzählt und wie Jesus für uns gestorben ist. Und wie Jesus der Weg ist zu einer Beziehung mit Gott und unser Weg ist ja zur Erlösung, zur Errettung. Und er, also scheinbar haben die Menschen in Galatien, also viele von ihnen, diese Nachricht sehr gerne aufgenommen. Und er schreibt sogar an einer Stelle in diesem kurzen Brief, ihr wart so eifrig, ihr hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben, wenn es was genutzt hätte. Wow! Also diese Leute waren scheinbar wirklich Feuer und Flamme. Aber dann sind später andere Leute gekommen, die dann gesagt haben, ja, das mit Jesus, das ist wichtig, das ist gut, aber ihr müsst noch dieses Gesetz einhalten, um wirklich Nachfolger Christi zu sein, um wirklich vor Gott gerecht zu sein. Nun, über die letzten 500 Jahre ist im Christentum viel davon gesprochen, eine Auseinandersetzung zwischen Gesetz und Gnade. Es wurde gesagt, häufig wurde der Eindruck vermittelt, dass von manchen gesagt wurde, ihr müsst dieses Gesetz einhalten, um eure Gerechtigkeit vor Gott zu verdienen. Das ist aber tatsächlich nicht wirklich, wie die Juden ihr Gesetz verstanden haben. Für sie war ihr Gesetz ein kulturelles, ein ethnisches Merkmal. Etwas, was sie abgesondert hat von den anderen Völkern. Und haben gesagt, wenn ihr vor Gott gerecht sein wollt, müsst ihr zu unserer Gruppe gehören. Ihr müsst ethnisch so sein wie wir. Und Paulus sagt, also nein, es geht nicht um eine ethnische Zugehörigkeit. Es geht nicht um eine kulturelle Identifikation. Er sagt, es geht darum, dass wir an Jesus glauben, dass wir ihm vertrauen und dass er uns rettet. Und das ist völlig unabhängig davon, welcher Völkergruppe du angehörst oder sonst irgendeiner Kategorie. Und es ist deswegen, dass wir auch im Galaterbrief, Kapitel 3, im Vers 28, finden, dass er ihnen sagt, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Nun, tatsächlich gab es unter diesen Menschen welche, die als Juden geboren waren, welche, die als Griechen geboren waren. Es gab gut identifizierbare Männer und Frauen. Es gab Leute, die im Stand der Sklaverei waren. Es gab Menschen, die im Stand der Freiheit waren. Also er sagt nicht, dass diese Kategorien in unserem Alltag nicht mehr existieren, aber er sagt mit aller Deutlichkeit, diese Kategorien haben nichts mit deinem Zustand vor Gott zu tun. Es ist vollkommen egal, aus welchem Volk du kommst, welches Geschlecht du hast, welche Arbeit du nachgehst, welche Hautfarbe du hast, spielt keine Rolle. Alle sind in Jesus Christus zu einer Beziehung mit Gott, zur Errettung durch seine Gnade eingeladen und die Tore stehen offen. Komm her zu mir. Und Paulus führt in Kapitel 3, also Galater 3, nachdrücklich aus, dass die Rettung durch die Treue Jesu kommt, dass Jesus die Treue zu uns gehalten hat und hält. Und wir sind aufgefordert, die Treue zu ihm zu halten, nicht zu irgendeinem Gesetz, nicht zu irgendeiner kulturellen Kategorie, die wir Menschen immer wieder so gerne aufstellen. Und man sieht das bis zu dem heutigen Tag, dass es immer wieder aufflammt. Ja, diese Gruppe ist besser als diese Gruppe. Vor ein paar Wochen war ein Fußballspiel hier gegenüber zwischen Erfurt und Jena. Was meinst du, wie viel dieses Gefühl da war, unsere Gruppe ist besser als eure Gruppe? Er scheint uns vielleicht fast harmlos, wobei wir wissen auch, dass es bei Fußball nicht immer so harmlos zugeht. Und dann geht es in ganz anderen Bereichen. Paulus sagt, diese Kategorien gibt es bei Jesus nicht. In ihm sind all diese kulturellen Unterschiede aufgehoben. Und wenn man dann zu der zweiten Hälfte von Galater Kapitel 5, also die Frucht des Geistes ganz am Ende von Galater 5 zu finden, und wenn wir jetzt zu der zweiten Hälfte von diesem Kapitel schauen, findet man, dass es nicht nur die Frucht des Geistes gibt, was da aufgezählt wird. Paulus zählt erstmal das Gegenteil auf, bevor er die Frucht des Geistes benennt. Und deswegen lese ich jetzt Galater 5 ab Vers 19. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltung, Parteiung, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Wie ein Kommentator es gesagt hat, wenn du eine Straße hast und die Menschen auf einer Seite von der Straße leben alle wie in den Versen 19 bis 21 und die Leute auf der anderen Seite der Straße leben wie in den Versen 22, 23 aufgelistet sind, ist es ziemlich deutlich, auf welche Seite der Straße wir lieber leben möchten. Aber es gibt ein paar Sachen zu diesen Listen, die angemerkt werden sollen. Erstens, beide Listen sind nicht vollständig. Bei beiden Listen könnte man noch mehr Eigenschaften sowohl zu den negativen wie zu den positiven aufzählen. Ich fand es sogar sehr interessant, dass die Vulgata, also die erste lateinische Übersetzung der Bibel, hatte für die Frucht des Geistes, also für den Versen 22, 23, nicht 9 Punkte aufgelistet, wie wir das auch im griechischen Text und auch in unserem deutschen Text finden. Die hatten 12 Punkte aufgelistet. Das hängt damit zusammen, wer schon mal ein bisschen Übersetzungsarbeit gemacht hat, wer sich in der Schule mit einer Sprache abarbeiten musste, ich wollte nicht quälen sagen, für manche ist es so, manche so. Aber wenn man Übersetzungsarbeiten macht, stellt man immer wieder fest, bei einem Wort, naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ist schon sehr oft vorgekommen, dass Leute zu mir gekommen sind und sie haben gefragt, also wie heißt dieses deutsche Wort auf Englisch? Ich sage jedes Mal, gib mir einen Satz. Wie lautet der Satz, in dem du dieses Wort verwenden willst? Weil ohne einen Zusammenhang hat ein Wort tatsächlich letztlich keine Bedeutung. Es muss in einem Zusammenhang sein. Es muss auch in einem Zusammenhang sein, dass ich dann wissen kann, dass es dann mit diesem Wort übersetzt wird, anstatt mit jenem Wort. Und dann bei der Frucht des Geistes haben die Übersetzer in der bestimmten Situation gesagt, naja, diese Ideen, diese Konzepte sind auch mit dabei. Und deswegen haben sie 3 weitere einfach mit dazu geschrieben. Ja, weil sie von den griechischen Worten gut hergegeben wurden. Also das heißt, die haben die nicht falsch übersetzt. Nur die haben gesagt, gehört mehr dazu. Das schreiben wir dann mit rein. Also diese Listen sind eben auch nicht komplett ausführlich, dass es keine Begriffe mehr geben könnte. Die Begriffe, die verwendet werden, sind sehr reich an Bedeutung und lassen sich oft schlecht mit nur einem Begriff übersetzen. Noch etwas zu diesen beiden Listen. Sie sind sehr schwarz-weiß dargestellt. Du wirst keinen finden, der ausschließlich die Eigenschaften von der einen Liste oder der anderen verkörpert. Weder jemanden, der so schlecht ist, dass er nur die Eigenschaften von 19 bis 21 verkörpert, noch jemanden, der so gut ist, dass er eben nur die Eigenschaften von 22, 23. Okay, Jesus, ja. Aber ich wage es zu behaupten, so fantastisch wie die Menschen in diesem Raum sind, dennoch wird es keiner geben, der wirklich nur mit der Frucht des Geistes zu identifizieren wäre. Und das heißt, diese theoretische Straße, die ich vorhin angesprochen habe, die gibt es nicht. Also diese Straße, wo die Menschen auf der einen Seite nur so und auf der anderen Seite nur so, diese Straße gibt es natürlich nicht. Ich habe vor vielen Jahren die Aufforderung gehört und in der Zwischenzeit schon mehrfach wiederholt, wenn du je eine perfekte Gemeinde finden solltest, sollst du ihr ja nicht beitreten, dann wäre sie nicht mehr perfekt. Aber ich will jetzt speziell zu der Frucht des Geistes kommen und hier 2 Aspekte ansprechen, die sehr wichtig sind und besonders betont werden sollen. Erstens, die Liste, die wir in Galater 22 und 23, also Kapitel 5, die Verse 22, 23 finden, besteht aus 9 Merkmale, sage ich jetzt einfach, Tugenden, könnte man sagen. Aber man soll nicht denken, dass diese 9 Merkmale einfach unabhängig voneinander existieren oder funktionieren. Es geht Paulus nicht darum, dass wir eine Checkliste aufstellen und bin ich weit genug mit Liebe, okay, Haken dran, dann geht's weiter zur Freude. Na, muss ich noch ein bisschen arbeiten, okay, Frieden, und dass man sich da durcharbeitet und diese neuen völlig unabhängig voneinander betrachten oder gar leben will. Es geht darum, dass diese verschiedenen Aspekte, diese Merkmale, die wirken miteinander. Die sind nicht eine Checkliste, wo man eins nach dem anderen durchgeht. Die sind eher mit einem Orchester zu vergleichen. Oder wenn es nur 9 Instrumente sind, ist es vielleicht nur ein Kammerorchester. Aber jedenfalls, dass die im Einklang miteinander wirken sollen. Dass sie sich gegenseitig bestärken. Und wenn man sich diese verschiedenen Merkmale anschaut, stellt man das auch verschiedentlich fest. Ganz kurz, ich gehe zu meinem Konzept hier zurück. Paulus schreibt im 1. Korinther 13, Vers 1 und sagt, wenn ich den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Also damit will er sagen, wenn ich ganz tolle Dinge machen kann, hätte aber die Liebe nicht, würde es nichts bringen. Und die nächsten Verse danach, in 1. Korinther 13, geht er das weiter durch und zählt weiteres auf und sagt, wenn ich all diese Dinge hätte, wenn ich all diese Dinge könnte, hätte aber die Liebe nicht, dann würde es nichts bringen. Und ich denke, so kann man das dann auch mit der Frucht des Geistes verstehen. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass wir Freude haben, wenn wir keinen Frieden haben? Und praktisch alle Elemente dieser Liste funktionieren nicht, gehen nicht, wenn wir keine Selbstbeherrschung haben. Das, was als Neuntes aufgelistet wird. Wir werden im Verlauf dieser Predigtreihe verschiedentlich sehen, dass diese Merkmale, die wir als Frucht des Geistes bezeichnet haben, sie bedingen sich gegenseitig, sie bestärken sich gegenseitig. Und wenn einer schwächer wird, werden andere zwangsmäßig auch schwächer. Aber wenn einer stärker wird, hilft das uns, dass die anderen auch in unserem Leben stärker werden können. Aber ganz besonders wichtig bei dieser Frucht des Geistes, wenn wir in Galater 5, wenn du zu der Folie, Dankeschön. Ganz besonders wichtig dabei ist, dass wir niemals aus den Augen verlieren. Das sind nicht, also wie ich schon von der Checkliste gesprochen habe, das sind nicht einfach Tugenden, die wir üben sollen. Wir sollen verstehen, das ist die Frucht des Geistes. Gott möchte diese Dinge durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben bewirken. Wenn wir das als eine Checkliste anschauen und sagen, hier, ich muss mir mehr Mühe geben, das mit der Freude haut nicht so gut hin, ich muss mir mehr Mühe geben, freudig zu sein. Wie sieht das denn aus? Gott möchte, dass diese Merkmale in uns wachsen. Dass wir wachsen und dass es nicht einfach ich habe mich langgezogen Wachstum ist, sondern dass sein Wirken, der Wirken seines Geistes, das in uns bewirkt. Was ganz deutlich macht, es geht nicht darum, diese neuen Dinge zu machen. Es geht darum, in diese Beziehung zu Jesus Christus zu leben, die Treue zu ihm zu halten, zu erkennen, dass er die Treue zu uns hält und in diese Beziehung zu ihm zu wachsen. Und dann werden diese Dinge in uns wachsen. Das ist Gottes Ziel mit uns. Das ist sein Wunsch für uns. Übrigens, kein Rückgriff auf die Liste von 19 bis 21, diese negative Eigenschaften. Paulus sagt, das sind die Werke des Fleisches. Und damit will er nicht sagen, unser Körper etwas Schlechtes ist, was abzulehnen ist, was gar zu entsorgen ist. Sondern er redet davon, was uns antreibt, was uns bewegt, was uns, ja, was uns unsere, die Kraft in uns erzeugt. Und wenn er hier vom Fleisch spricht, spricht er von unseren Neigungen, die nach dem Sündenfall, 1. Mose 3, so stark sind in uns Menschen. Er sagt, die Sünde ist das, was uns, wir uns nicht antreiben lassen sollen, sondern stattdessen soll es der Geist Gottes sein, der uns antreibt. Welche Kraft ist vorherrschend in unserem Leben? Das Verlangen des Körpers, der also nach dem Sündenfall bestimmt ist, oder der Heilige Geist, der uns den Weg Gottes weisen will? Und in Johannes 15,5 finden wir den Vers, auf den das letzte Lied, das wir gesungen haben, basiert. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Nun, ich weiß, es sind viele Menschen hier, die in einer Gemeinde aufgewachsen sind, wie ich selber es bin. Und ich kann mich erinnern, als Kind wurde dieser Vers in meiner Erfahrung fast immer ausgelegt, also die Frucht, die man bringt, ist, dass man Menschen zu Christus führt. Das heißt, wenn du mir bleibst, dann wirst du Evangelist sein und wirst Menschen zum Glauben führen. Andersherum, wenn du es nicht schaffst, Menschen zu Jesus zu führen, bist du irgendwie nicht richtig drin. Und das hat bei mir jedenfalls eine Menge Druck erzeugt. Nun, es ist mir ein tiefer leidenschaftlicher Wunsch, Menschen zu Christus zu führen. Aber Fakt ist, ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht bewirken. Ich will mich ihm zur Verfügung stellen. Aber es ist nur der Heilige Geist, der einen Menschen bekehren kann. Aber in der Zwischenzeit bin ich überzeugt, dass diese Auslegung, wie ich das als Kind gehört bekommen habe, falsch ist, dass die Frucht, also es kann natürlich das bewirken, dass Menschen dadurch zu Jesus Christus finden. Aber die Frucht sollten wir viel schneller auf Galater 5, 22, 23 gehen und schauen, was passiert in meinem Leben hier. Wachse ich in diesen, wächst die Liebe, wächst die Freude, wächst der Friede in mir. Und machen wir uns nichts vor. Bei uns allen, auch bei Pastoren, weiß nicht, vielleicht besonders bei Pastoren, gibt es die Zeiten, wo wir merken, hier läuft etwas nicht richtig. Und das ist kein, ach, du bist abgeschnitten worden, aber es ist der Aufruf. Komm zu mir. Suche die Liebe, suche die Freude, suche den Frieden bei mir, sagt Jesus. Ich bin die Quelle. Bei mir wirst du Leben finden. Und ohne mich wird das bestenfalls ganz viel Arbeit. Aber eigentlich wird es nur frustrierend. Und dass wir in Verbindung mit Jesus Frucht bringen können, ist unzertrennlich mit dem Heiligen Geist verbunden. Jesus hat auch in Johannes 14, 26 gesagt, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus ist es, der uns, also ist in seinem Namen, dass der Vater uns den Heiligen Geist gibt. Wenn wir dem Geist Gottes immer mehr Raum in unserem Leben geben, dann werden die Auswirkungen sichtbar. Ich habe früher mit einem Mann zu tun, der war wirklich ganz eifrig, wollte mehr über die Bibel lernen. Es war sehr schön zu sehen. Und er ist in unsere Gemeinde in die Bibelstunde gekommen, hat aber mitbekommen, dass in einer anderen Gemeinde auch eine Bibelstunde angeboten wurde und ist auch dahin gegangen. So weit, so gut. Aber er ist eines Tages zu mir gekommen und war ziemlich betreten, und hat gesagt, er ist in der anderen Gemeinde gewesen und zwei junge Frauen hätten ihm gesagt, da er nicht in Zungen spricht, dass er den Heiligen Geist nicht hat. Wer das mit der Zungensprache nicht so kennt, das ist eine Gabe, die auch im Neuen Testament sehr deutlich belegt wird, dass Menschen in eine andere Sprache sprechen, die sie nie gelernt haben. Und viele empfinden das als wirklich eine sehr große Stärkung in ihrer Gebetszeit. Allerdings, der Apostel Paulus macht es in 1. Korinther 12 bis 14 überaus deutlich, nicht jeder hat diese Gabe. Und dieser Mann war sehr betreten, weil ihm gesagt wurde, weil du nicht in Zungen sprichst, hast du den Heiligen Geist nicht. Und hat mich gefragt, meinst du, ich habe den Heiligen Geist nicht? Ich habe ihm gesagt, du hast mir erst vor kurzem erzählt, dass deine Mutter, und seine Mutter hatte gar nichts mit dem Glauben zu tun, dass deine Mutter gesagt hat, seitdem du Christ geworden bist, ist es viel einfacher mit dir, dass eure Beziehung viel besser geworden ist. Ich habe beobachtet, wie dein Leben sich verändert hat über die letzten Jahre, wie du an vielen Stellen viel ruhiger geworden bist, wie du viel umsichtiger geworden bist und die Interessen von Menschen um dich herum viel mehr Wert darauf gelegt hast, als was bei dir früher der Fall war. Und ich habe ihm dann die Frucht des Geistes im Galaterbrief Kapitel 5 gezeigt und habe gesagt, ich sehe diese Merkmale in dir wachsen. Auch deine Mutter, die gar nichts mit dem Glauben zu tun hat, sieht diese Merkmale in dir wachsen. Ja, du hast den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt in dir. Und das hat nichts damit zu tun, ob du in anderen Sprachen sprechen kannst oder nicht. Wenn du dir die neuen Merkmale der Frucht des Geistes aufschreibst und dir Mühe gibst, in den jeweiligen Bereichen ein besserer Mensch zu werden, kann das sehr anstrengend werden. Aber der Heilige Geist lädt uns ein, uns ihm zu unterstellen. Er lädt uns ein, im Gebet um seine Wirkung in unserem Leben zu bitten. Er lädt uns ein, in der Bibel zu lesen, um Gottes Wirken, Gottes Weg zu erkennen. Nun, ich will damit nicht sagen, dass wir nicht auf gewisse Aspekte unseres Lebens vielleicht besonders achten sollen. Kann durchaus sein, es ist vielleicht an vielen Stellen wünschenswert, dass wir erkennen, dieser Bereich ist für mich eine besondere Schwäche. Bitte Gott, dir zu helfen. Und dann selbstverständlich achte auf die Situation. Übrigens, Geduld ist einer von den, ist einer von den Merkmalen des Heiligen Geistes. Hast du schon mal um Geduld gebetet? Also, das macht man nur einmal. Gott gibt einem keine Geduld, sondern er lehrt uns Geduld. Puh. Aber wenn wir merken, dass wir eine Schwäche haben, bringen wir das zu Gott. Bitten wir seinen Heiligen Geist, in uns zu wirken. Bitte, bitte mach das noch, bevor du anfängst zu schauen, wie kann ich etwas machen. Weil wenn wir versuchen, das alleine zu machen, wird das überaus anstrengend. Ich sage nicht, dass es unter Begleitung des Heiligen Geistes nicht anstrengend wird. Aber es ist viel, viel versprechender. Und wir müssen den Weg nicht alleine gehen. Nun, viele Leute wissen nicht wirklich, was sie mit dem Heiligen Geist anfangen sollen. Ich meine, bei Gott, dem Vater, mit diesem Begriff Vater und verschiedenen Erzählungen von der Bibel, haben wir einen etwas konkreteren Begriff. Jesus, der ist Mensch geworden, der hat uns besonders einfach gemacht. Aber der Heilige Geist, der ist nicht greifbar. Das ist aber sein besonderer Reiz. Er ist für uns nicht verfügbar, aber er wirkt auf Art und Weise, wie wir es immer wieder nicht verstehen. Und er hat uns so viel zu bieten. Er bewirkt manchmal Verhaltensweisen, die wir als regelrecht komisch bezeichnen. Aber hier ist das Vertrauen in Gott und seinen Plan so sehr wichtig für uns. In Jakobus Kapitel 1, Vers 5 werden wir aufgefordert, wenn wir merken, dass uns Weisheit fehlt, dass wir darum bitten sollen, denn Gott gibt gern. Wenn du die Frucht des Geistes durchgehst, wofür betest du? Es ist gut und richtig, Gott zu bitten, auch einzelne Merkmale in unserem Leben zu stärken, beziehungsweise auch die negativen zu schwächen. Aber öffne dein Herz immer mehr für das Wirken des Heiligen Geistes. Bete ganz besonders, Herr, dein Wille geschehe. Amen.